und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grünhorn Academy Podcasts. Mein Name ist Nadine Herwig, ich bin die Leiterin der Grünhorn Academy und heute blicken wir auf ein Jahr zurück, das für die Cannabisbranche wie im Zeitraffer ablief. 2024 war wirklich aufregend. Es gab bahnbrechende Entwicklungen wie die Legalisierung und die Entnahme aus dem Betäubungsmittelgesetz. Doch was bedeuten diese Veränderungen für Unternehmen wie unseres? Wie haben sich Themen wie die Verarbeitung von Rezepten, wachsende Anfragen und der Boom der Telekliniken ausgewirkt? Natürlich war nicht alles glatt. Auch Herausforderungen gab es reichlich. Von spät getroffenen Entscheidungen bis hin zu der Frage, wie wir als Branche mit diesen Stolpersteinen umgehen. Doch wie heißt es so schön? Herausforderungen sind oft auch Chancen. Wir sprechen über unsere Strategien, unsere Learnings und die Anpassungen, die uns durch dieses turbulente Jahr gebracht haben. Und zum Abschluss wollen wir gemeinsam einen Blick nach vorn werfen. Was hält die Zukunft für die Cannabisbranche bereit? Welche Visionen treiben uns an und welche Pläne haben wir, um diese Visionen zu verwirklichen? Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, ehrliche Reflexionen und einen Ausblick auf das, was vor uns liegt. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge des Grünhorn Academy Podcasts. Heute haben wir wieder eine besondere und spannende Folge für Sie. Ich spreche mit Matthias Fischer, dem Geschäftsführer von Cannimed, unserem Cannabis-Großhandel innerhalb der Grünhorn-Gruppe. Das Jahr 2024 neigt sich nun dem Ende zu und die Cannabis-Industrie hat in diesem Jahr wieder große Veränderungen und Entwicklungen erlebt. Gemeinsam wollen wir zwei deshalb heute etwas zurückblicken und natürlich aber auch schauen, was die Zukunft für die Branche bereithält. Deshalb herzlich willkommen, Matthias. Danke, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank. Danke, Nadine, dass ich da sein darf.
Bevor wir jetzt ins eigentliche Thema einsteigen, kurze Frage an dich. Wie bist du eigentlich zum Cannabis gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin sozusagen 1996 in Kontakt gekommen, habe sozusagen selber in der präventiven Stressreduktion das Ganze mal ausprobiert in jungen Jugendjahren. Jetzt nach der Legalisierung kann man wunderbar offen darüber sprechen, das ist gut. Hat mir aber die ersten Kontaktpunkte einfach mal zur Wirksamkeit gebracht. Das heißt, man konnte zumindest mal das Potenzial einsehen und auch erleben. Und dementsprechend kam dann ein paar Jahre später, ja dann 2017, die Einführung als Arzneimittel in Deutschland auf den Markt. Und das war für mich dann auch der Startpunkt, um mich damit mal zu beschäftigen und tatsächlich auch offiziell damit in Kontakt zu treten.
Jetzt hast du schon angesprochen, 2017, die Legalisierung des medizinischen Cannabis. Jetzt haben wir ja 2024 quasi fast geschafft und auch dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht auch wieder ein sehr spannendes, vielleicht auch herausforderndes Jahr. Wenn du mal so diesen ersten Rückblick wagst, welche großen Entwicklungen siehst du da? Welche Meilensteine fallen dir spontan ein?
Ja, na, der größte Meilenstein überhaupt war natürlich, dass Cannabis als Arzneimittel grundsätzlich in Betracht gezogen worden ist. Man muss bedenken, dass es ja die letzten 100 bis 200 Jahre ein großes Ergebnis der Wissenschaft war, alle möglichen Arzneimittel, Wirkstoffe zu synthetisieren. Und im Jahr 2017 wurde sozusagen ein deutsches Arzneimittelbuch ins Leben gerufen, wo wieder eine Pflanze als Wirkstoff, also etwas Nicht-Synthetisches, hervorgerufen worden ist, weil man tatsächlich gesagt hat, diese Pflanze in seiner Gesamtheit hat halt in Summe eine höhere Wirkspektrumbreite, als wenn man jetzt einzelne synthetische Elemente daraus verabreichen würde. Ne? Also der sogenannte Entourage-Effekt. Und das ist eigentlich das Spannende an der Pflanze. Das ist für mich ein Meilenstein, dass quasi im Jahr 2017 da eben ein neues Medikament eingeführt worden ist auf einer Methode, die 6000 Jahre alt ist. Ne? So alt ist ja die Pflanze, so alt ist das Produkt. Und das ist was ganz Besonderes, dass wir nicht mehr nur den einseitigen Weg nach vorne sehen als Gesellschaft, sondern dass wir uns auch ein bisschen reflektiv auf die Vergangenheit beziehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir die Dinosaurier noch angucken müssen, aber bis ins Jahr, also 6000 Jahre alt, ist das schon spannend. Genau. Was danach kam, sind halt kleinere Meilensteine. Das ist halt jetzt tatsächlich auch die Legalisierung gewesen, dass man wirklich sagt, Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr, was natürlich auch auf die Therapiefreiheit der Ärzte einen großen Einfluss gehabt hat, sodass die, ich sage jetzt mal, Betäubungsmittel anders einsetzen als normale Arzneimittel. Und das hat natürlich mehr Freiheiten für Ärzte und vor allen Dingen hat auch zu einer Stigmatisierung geführt. Das ist aus meiner Sicht ein großer Meilenstein, das Risiko ist gesunken für Ärzte und das gibt den Ärzten in ihrer Therapiefreiheit mehr, ja, Freiheit, wie der Name schon sagt.
Ich glaube auch gerade die Legalisierung im April. Man könnte jetzt sagen, viele haben lange drauf gewartet. Irgendwie kam es ja dann doch recht überraschend über die Osterfeiertage. Da hat ja dann keiner mehr geglaubt, dass es dann doch jetzt so schnell ging. Ging es dann doch. Und das ist ja quasi jetzt schon Geschichte, dass direkt den Montag nach dem Ostersonntag die Legalisierung da war. Das war in der Tat eine wilde Zeit. Ich glaube auch für unsere Apotheke. Sicherlich auch für euch als Großhandel. Was würdest du denn sagen, wie hat sich diese Entwicklung auf das Unternehmen jetzt ausgewirkt, so, wenn wir jetzt mal sagen, in der Zeit seit April?
Ja, also ich glaube, was alle eben auch erlebt haben, ne, können wir natürlich auch sagen, dass also unsere Auslieferungen haben sich quasi versechsfacht, verzehnfacht. Die Warenmenge hat sich versechsfacht, verzehnfacht, der Umsatz hat sich versechsfacht, verzehnfacht. Und das war natürlich auf der einen Seite extrem schön, weil wer sich daran erinnert, vor dem 1.4., da hatte man auch ganz viel zu tun mit Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, das war so ein Riesenthema, weil es gab viele, ich sag mal, abgelaufene Produkte im Markt. Es gab viele Preisschwankungen im Markt zwischen 2017 und 2023, 24. Und das gibt es seit dem 1.4. nicht mehr. Ja, also jedes Arzneimittel, was aus Cannabisblüten besteht, hat aktuell so einen hohen Absatz, dass man quasi nicht mehr in dieses Mindesthaltbarkeitsdatumsthema kommt. Das ist total neu. Und ich glaube, das macht unser Arbeiten auch viel einfacher, was jetzt halt neu hinzugekommen ist. Das gab es vorher zwar in kleinerer Form auch, aber es ist natürlich extrem, dass das Sourcing-Problem, das heißt die Beschaffung von neuen Arzneimitteln im Cannabisbereich, Faktor 10 komplizierter geworden ist. Ne? Also die naheliegenden Produzenten in Portugal, Dänemark, Nordmazedonien und Co., die sind nahezu leer gekauft. Das heißt, die Anbauer haben eine enorm hohe Preis und eine enorm hohe Verhandlungsmacht aufgebaut. Die können ganz anders über Zahlungsziele und Konditionen reden als noch vor 2, 3 Jahren. Und das macht es natürlich auch herausfordernder und gehört halt eben zu dem ganzen, ich sag mal, zu dem Geschäftsmodell dazu. Ne? Also wenn man guten Abverkauf hat, dann hat man halt leider Probleme in der Beschaffung. Das ist so. Aber gute Nachricht ist, man lernt eben auch neue Länder kennen, neue Möglichkeiten, neue Märkte. Möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber da gibt es eine ganze Menge anderer Möglichkeiten, die wir jetzt eben auch für uns entdeckt haben, die wir halt bearbeiten seit dem 1.4. und sind dann eben auch in der Lage, spätestens nächstes Jahr wirklich auch mit einem extrem breiten Produktportfolio an den Markt zu gehen.
Das eine ist ja die Produktbeschaffung. Wie sieht es denn dann aus? Wie kommen die Produkte, die ganze Bürokratie dahinter? Als es noch Betäubungsmittel war, hat es ja auch viel mit der Lagerung zu tun. Es musste ja entsprechend gelagert werden in Sicherheitsschränken und so weiter. Wie hat sich das verändert? Würdest du sagen, das ist jetzt besser, es ist einfacher?
Ja, es ist viel einfacher geworden. Also alleine, dass man Betäubungsmittel in einem Tresor mit polizeilicher Aufspaltung lagern muss und dass man normale Arzneimittel in einem gesicherten Bereich lagern kann, das hat schon mal enorm viel Flexibilität geschaffen. Das heißt, da konnten wir auch unsere Lagermöglichkeiten verbreitern. Die sind natürlich auch gut abgesichert mit Alarmsystemen und Kamera und Co. Aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich Räume teilweise 6 Monate zertifizieren lassen muss, bevor ich sie nutzen kann, oder ich installiere halt eine Sicherheitstechnik und kann sie nach 2, 3 Monaten nutzen und habe eine behördliche Anmeldung dafür. Das ist halt nochmal ein Riesenunterschied. Also es ist deutlich
Hast du ja
einfacher
auch gesagt.
geworden. Auch nicht nur für Apotheken, nicht nur für Ärzte, sondern eben auch für Großhändler.
Jetzt hast du ja auch gesagt, dass wir häufig jetzt auch auf Anbauer zugehen, die jetzt, sag mal, nicht EU sind, also deutlich weiter weg auf der ganzen Welt verteilt. Wie ist das mit dem Import? Ist das jetzt irgendwie anders geworden, weil ja an sich die Legalisierung ja etwas ist, was jetzt ausschließlich Deutschland betrifft? Es gibt immer noch sehr viele Länder auch in der EU, wo es nicht legalisiert ist, die ja quasi den Status genauso wie wir vorher hatten. Wie gestaltet sich das, wenn wir sagen, wir importieren Cannabis aus anderen Ländern, sei es Kanada oder andere?
Das würde ich sagen, bis auf das Volumen, was natürlich massiv angestiegen ist, also die Menge, ist die Veränderung, aber die Prozesse sind aus meiner Sicht dieselben geblieben. Also ob ich jetzt vorher eine Betäubungsmittelerlaubnis brauche oder heute eine Med-Kan-G-Erlaubnis habe, die Sorten werden alle auf Einzelproduktebene angemeldet. Vor jedem Import muss ich eine Einzelanmeldung machen, ich muss Einzelimportanträge stellen. Also das ist vom Importprozedere ist es aus meiner Sicht komplett gleich geblieben. Was halt wirklich eine kleine Herausforderung ist, ist einfach, dass das Volumen so hoch ist. Ich glaube, die letzten Zahlen aus dem Quartal 3 sind 40 Tonnen, das war ja irre. Das heißt, oder bis zum dritten Quartal 40 Tonnen, das ist irre, wahnsinnig viel. Und das heißt natürlich auch, dass die Ämter und Behörden einfach mehr Zeit brauchen. Ja, also sprich, Länder wie Portugal, Kanada brauchen mehr Zeit, um eine Exporterlaubnis zu generieren. Und eine Importerlaubnis in Deutschland ist eben auch mit längeren Wartezeiten verbunden. Also sprich, was früher 2 Monate gedauert hat, heute irgendwie 4 Monate oder 6 Monate. Das ist sozusagen im Prozedere aus meiner Sicht der einzige kritische Punkt, der jetzt sich verändert hat.
Somit auch der Workload seitens der Behörde ist nicht unbedingt schmaler geworden. Jetzt
Genau.
sind wir ja schon mittendrin bei den Herausforderungen des Jahres 2024. Würdest du auch sagen, oder andersrum gefragt, die Legalisierung war jetzt eine Verbesserung, das war etwas, was herbeigesehnt wurde, was endlich eintrat. Gab es auch Rückschläge oder andere schwierige Momente dieses Jahr?
Ja, na, wir haben die klassische berühmte Medaille. Ne? Die Medaille, die zwei Seiten hat, und so ist es hier in der Legalisierung auch. Wir haben natürlich auf der positiven Seite der Medaille viele, viele Lösungen für Patienten, die vorher vor dem 1.4. wirklich zu uns gekommen sind und gesagt haben: Mensch, ich finde keinen Arzt, ich bin in der Stadt XYZ und da gibt es zwei Ärzte, die sind voll. Mich behandelt keiner mehr, ich muss behandelt werden, ich brauche meine Medikamente und die hatten halt hart ein Problem. Die sind mehrere hundert Kilometer zu einem Arzt gefahren. Ne? Also wenn man heute sagen würde, ich fahre vielleicht 10 Kilometer zum Arzt, damals sind die Leute 300, 400, 500 Kilometer zum Arzt gefahren. Das hat sich jetzt alles verbessert. Ne? So, und jetzt komme ich genau auf die berühmte zwei Seiten der Medaille zu sprechen. Durch Telekliniken, ne? Das ist zum Beispiel eine Lösung für einen echten Patienten, der vorher ein Problem hat, ist Telekliniken eine Lösung. Hat auf der anderen Seite natürlich jetzt auch die Frage aufgeworfen, ja, was ist denn jetzt mit diesem Wachstum in diesen Telekliniken? Ne? So, und jetzt gibt es natürlich viele Politiker und auch ziemlich viele Kritiker, die machen sich's einfach, die bilden ein Vorurteil. Sperren alle Patienten über den Kamm und sagen, na ja, das sind alles bestimmt Freizeitkiffer, die verschaffen sich jetzt durch niedrigere Indikationen Betäubungsmittel, also ehemalige Betäubungsmittel, ne? Also sprich jetzt ein Cannabis-Medikament. So, das weiß man aber nicht. Und wie immer im Leben gibt es wahrscheinlich einen bestimmten Anteil, da kann das sein, dass jemand, der, ne, also ich sage jetzt mal in einem Grenzwertbereich, vielleicht eine Indikation hat, der sich vorher nicht Cannabis verschaffen konnte, das heute bekommt. Das muss man aber untersuchen. Ne? So, und das heißt, die Forderung nach vorne ist eben genau zu schauen, Untersuchungen zu machen und Kontrollen auch einzuführen. Welche Patienten gehören dann jetzt rein in diesen Bereich und welche eben nicht. Ne? So, und deswegen finde ich es halt immer ein bisschen schade, wenn man zu schnell ein Urteil fällt und wenn man sich wenig Zeit lässt für die Analyse. Aus meiner Perspektive sind die Gesetze, die wir haben, sehr, sehr gut. Und jetzt ist es eben daran, dass man diese Gesetze auch einhält. So, und das betrifft eben alle drei Segmente. Es müssen die Patienten die Gesetze einhalten, es müssen die Apotheker die Gesetze einhalten mit allen Verordnungen und Auflagen und das müssen die Ärzte eben auch. So, und wenn man jetzt in Deutschland 400.000 Ärzte hat und 17.000 Apotheken und vielleicht noch 83 Millionen Menschen, dann weiß man, gibt es immer einen bestimmten Anteil, die halten sich dran und ein paar andere nicht. So, und da muss man halt genau gucken. Reichen die Gesetze aus? Wir müssen sie nur umsetzen und exekutieren, also dass man eben entsprechend auch nachverfolgt. Oder kann man halt sagen, Mensch, wir müssen nochmal wirklich das Gesetz nachschärfen. Das ist ja auch im Lösungsraum, ne? Also Gesetze verändern oder verbessern. Was ich halt schade finde, ist, wenn man stumpf sagt, man müsste jetzt irgendwas wieder zurückabwickeln, ne? Was ja gerade aktuell durch den politischen Raum schwirrt. Das finde ich, ich sag mal, unwissenschaftlich und unproduktiv, ja. Dinge, die man in 6 Jahren oder in 3 Jahren geschafft hat, jetzt einfach zurückdrehen, ist komplexer oder nicht so intelligent, als würde man die Sachen, die man jetzt hat, verbessern. Das hat immer Vorteil.
Hat mit Fortschritt ja auch nichts zu tun. Jetzt sind wir schon beim Thema Gesetz. Es hieß ja immer, okay, die Legalisierung, das sind dann mehrere Säulen, da gehören verschiedene Aspekte dazu. Ganz klar fehlt uns jetzt ja Säule 2. In dieser aktuellen unklaren politischen Situation, will ich es jetzt mal nennen, man weiß nicht genau, was dann jetzt wirklich passieren wird, auch bei den anstehenden Wahlen. Wie siehst du das mit der Säule 2? Braucht es die, braucht es sie nicht? Können wir was ändern? Was wäre wünschenswert aus deiner Perspektive?
Genau, also das fröhliche Säulenmodell 1 und 2 und das Kangeh und Mekangeh und wie sie alle heißen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist vorweg zu sagen, dieses Gesetz ist ein gewisser Kompromiss. Na, also nie hatte jemand vor, am Anfang der Legislaturperiode ein Gesetz zu erschaffen, was aus verschiedenen Säulen besteht und mit irgendwelchen Cannabis-Clubs und Piloten zur kommerziellen Vertestung von Cannabis-Shops und so weiter. Das hat ja nie einer vorgehabt, sondern man wollte eine tatsächliche, echte Legalisierung durchführen, wo man sagt, wenn es einen Cannabis-Nutzer gibt, der im Freizeitbereich irgendwie 5 Gramm Cannabis verwendet im Monat und sich da vielleicht Freitag, Samstag da ein Joint dreht, dann soll er das bitte tun, dann soll er ein normales Geschäft gehen, soll eine hohe Qualität kaufen, nicht gestreckt und so weiter und so fort. Es soll auch kontrolliert abgeben, damit keiner unter 18 da reinläuft und danach sind alle fröhlich. So. Dann kam mir eben sozusagen eben die globale Gesetzeslage ins Spiel, die UN-Charta von 1961, die gesagt hat, nee, Betäubungsmittel, dazu gehört eben auch Cannabis. Das heißt, da kann es keinen freien Handel geben. Da gab es die erste Einschränkung. Das heißt, der Import von solchen Cannabisblüten war schon mal ausgeschlossen. Das zweite war eben die EU-Form, ne, dass die EU gesagt haben, nee, so einfach Cannabis legalisieren geht nicht. Und das war eben der Grund, warum man halt diese Krücke gebaut hat. So. Jetzt hat man halt diese Krücke und aus unserer Perspektive ist natürlich eine, ich sag mal, die Krücke besser als gar kein Gesetz. Insofern freuen wir uns, dass es jetzt diese Legalisierung in diesen zwei Säulen gab. Die erste Säule war wunderbar, hat sozusagen Cannabis aus dem Betäubungsmittel rausgeholt, zur Entbürokratisierung geführt und hatte eben sozusagen auch Patienten, die vorher gar nicht eine Arztmöglichkeit hatten, jetzt auch eben die eine Möglichkeit geschoben, auch einen Arzt zum Beispiel über Telekliniken zu besuchen. Soweit alles gut. Bei Säule 2, das ist natürlich, ja, was bringt uns denn am Ende Säule 2? Am Ende ist es ein Pilot, ist es beschränkt auf bestimmte Kommunen. Das heißt, es wird eine geringe Anzahl von Städten geben, wo man Cannabis dann vielleicht unter wissenschaftlichen Zwecken im Shop erwerben kann. Das heißt, wenn wir uns alle Großstädte Deutschlands anschauen und die ganzen ländlichen Regionen, also ich würde mal sagen, das betrifft am Ende vielleicht 10, 20% aller Deutschen, ja, die wirklich von der Säule 2 am Ende profitieren. Sei es 5 Kommunen, sei es 3 Kommunen, sei es 10 Kommunen, am Ende sind es halt nicht 750, ne? Und dementsprechend ist Säule 2 schon mal von der Krücke die Ultrakrücke. Ne? Also wir haben jetzt quasi ein Krückenkonstrukt und jetzt kommt noch mal eine richtige Krücke da rein. So. Insofern halte ich persönlich von Säule 2, also für die Menschen in Deutschland wenig, also bringt denen nichts. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist es eine tolle Geschichte, weil man zumindest mal loslegen kann. Wir wissen, dass es seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder Städte gibt wie Leipzig, Frankfurt, Main, München, Berlin, die immer schon so einen Cannabis-Piloten aufsetzen wollten, einfach mal um zu untersuchen, wie sich das Ganze verhält. Und das ist jetzt die Chance von Säule 2. Ne? Also sprich, den größten Nutzen von Säule 2 hat für mich die Wissenschaft und sozusagen vielleicht auch die 3, 4 Spieler, die sich da mal austesten können. Aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehe ich in Deutschland keine Legalisierung, wenn es so weitergeht, wie es ist.
Ja, somit haben wir ein bisschen die angesägte Krücke. Für mich als Naturwissenschaftlerin kann ich dir natürlich beipflichten, dass es aus wissenschaftlicher Sicht schon interessant wäre und letztlich auch die Forschung innerhalb Deutschlands sehr deutlich vereinfacht. Auch das ist ja was, was überhaupt nicht möglich war. Die ganzen Studien, das war unglaublich aufwendig und herausfordernd, da überhaupt Genehmigungen zu bekommen, ist es de facto immer noch, wenngleich es natürlich leichter wird, weil allein der Betäubungsmittelstatus da sehr vieles von vornherein einfach schon untersagt hat. Jetzt haben wir ganz viel über Herausforderungen gesprochen. Siehst du oder habt ihr bestimmte Maßnahmen ergriffen, um einfach mit diesen Herausforderungen umgehen zu können, um sich darauf einzustellen, was, sei es jetzt die Politik vorgibt oder was Hersteller, was Anbauer so ermöglichen?
Also, wie gesagt, für uns sind die ganzen Herausforderungen quasi Arbeitsaufgaben, ne? Also sprichst du auf eine Problemstellung. Und wir nehmen das natürlich sportlich, ne? Das heißt, wir konzentrieren uns auf das Jahr 2025 als pharmazeutischer Großhändler und Hersteller. Ist für uns das größte Thema Sourcing. Da sind wir jetzt schon dabei seit 6 Monaten. Da haben wir auch eine ganze Menge Vereinbarungen schon geschlossen. Da wird eine ganze Menge kommen, wenn sozusagen die Ware dann fertig produziert ist. Insofern sehe ich jetzt für den medizinischen Bereich eigentlich nur die Herausforderung der Wahl nächstes Jahr. Und dass wir halt, und das ist halt so eine gewisse Unbekannte, wir kennen halt nicht die gewählten Parteien im Februar 25, wir kennen noch nicht den Koalitionsvertrag, wir kennen noch nicht die Kompromisse, die dann geschlossen werden mit den zu erwartenden Parteien. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung und die Lösung ist, dass man sich halt flexibel aufstellt. Und damals im Studium hat man mir gesagt, es gibt im Prinzip drei Fähigkeiten, die man als Unternehmer ausbilden muss, um sich genau auf so eine offene Zukunft eben einzustellen. Das ist ganz simpel. Das sind eben drei Fähigkeiten. Das erste ist eine gewisse Responsiveness. Sprich, man muss empfänglich sein, man muss eine Wahrnehmungsfähigkeit haben, man muss sensibel sein für gewisse Ereignisse. Das zweite ist eine gewisse Lernfähigkeit. Das heißt, wir als Menschen, Organisationen müssen halt schnell aus diesen neuen Signalen, die wir bekommen, etwas lernen können. Ne? Das ist halt eine ganz wichtige Fähigkeit. Und jetzt kommt die dritte, die wird jetzt keinen mehr überraschen, das ist die sogenannte Handlungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir verstanden haben, ui, da passiert was, das geht jetzt in andere Richtung. Zweitens, wir haben was gelernt, was wir tun können. Drittens, dass wir das auch tun, das Handeln. Und wenn man nach dieser Dreierfähigkeit Methodik vorgeht, dann würde ich sagen, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt als sozusagen Führungsteam, aber auch als Team, weil diese Kultur, die wir sozusagen auch im Unternehmen dadurch etablieren, führt natürlich auch bei allen anderen Mitarbeitern und Partnern zu dieser, sag mal, zu dieser Umsetzung mit im Rahmen dieser drei Fähigkeiten. Ne? Also alle anderen verhalten sich dann auch so und begeben sich dann auch, ich sage jetzt mal, risikofreier in eine offene Zukunft.
Die sicherlich immer noch sehr stark von Aufklärung geprägt sein wird. Ich glaube, das ist was, gefühlt können wir die nächsten 10 Jahre immer noch über Aufklärung von medizinischem Cannabis, Wirkung, Potenzialen, Risiken sprechen. Das ist ein Thema, was offensichtlich nie erschöpft werden kann. Hast du denn persönlich vielleicht irgendwelche Pläne, Visionen, Wünsche für das Jahr 2025?
Oh, sogar bis 2030. Also die Vision ist natürlich weiterhin die Cannabinoid-Therapie auch tatsächlich in der medizinischen und wissenschaftlichen Gesellschaft zu verankern. Ja, die Vision, die Hoffnung ist, dass wir einfach viel, viel mehr Forschungsergebnisse erreichen, dass wir viel, viel, ich sag mal, differenzierter die Ergebnisse auch betrachten können, auch überhaupt erfahren können, was diese Cannabis-Therapie wirklich auch eben bei Menschen unterschiedlicher Krankheitsformen erreichen kann. Ne? Also nicht in jeder Indikation hat es ja dieselbe Wirkung. In dem einen Bereich ist es stärker wirksam, in dem anderen ist es wirklich eine Begleitmedikation. Und da ist einfach die Hoffnung und die Vision, dass wir da einfach viel, viel mehr Erkenntnisse bekommen, sodass wir das viel gezielter einsetzen können, dass wir weniger Diskussionen haben, dass die Risiken dieser Cannabis-Therapie auch sehr, sehr gut bekannt sind. Und dass wir sozusagen bei den Patienten, für die es nicht in Frage kommt, dass wir das da auch wirklich sehr gut verargumentieren können, sodass wir damit eigentlich ein sehr robustes Arzneimittel bekommen, obwohl es ja so noch relativ unerforscht ist, also in den Anfangsphasen steckt.
Wie siehst du da so die Bereitschaft innerhalb der Ärzteschaft? Ist ja so, dass mit der letzten Änderung des gemeinsamen Bundesausschusses, mit diesem Genehmigungsvorbehalt, der da gefallen ist, es ja nochmal eine Änderung gab. Das heißt, per se ist jetzt ja die Verschreibung einfacher. De facto können auch ohne vorherige Beantragung Ärzte leichter auf Kosten der Krankenkasse verordnen. Sind natürlich ein bisschen vorsichtig, weil auch das wieder so ein Konstrukt ist, wo man nicht genau weiß, wie reagiert die Krankenkasse darauf? Gibt es dann Regressforderungen oder was passiert? Also de facto ist da wieder was geschaffen worden, was aber auch wieder doch zu Unsicherheit führt. Da ist kein Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen gemacht worden, sondern eher noch zwei kleine Fragezeichen dahinter. Wie siehst du das dennoch so seitens der Ärzteschaft? Bewegt sich da so ein bisschen was oder ist es nach wie vor ein sehr dickes Brett, was wir bohren müssen?
Nee, also das ist, also GBA-Beschluss, ne, also sprich, ist ja quasi für mich das Umdrehen des Prozesses, dass ich nicht erst einen Antrag stelle, sondern dass ich erst verschreibe und danach begründen muss. Wenn die Kasse sagt, warte mal, was hast du denn da verschrieben, neuer Patient, hä? Stimmt eigentlich die Indikation, stimmt die Historie, begründe mir das doch mal im Nachhinein. Also im Prinzip habe ich ja den Prozess nur umgedreht. Deswegen sagen die Ärzte ja auch, also das führt jetzt garantiert nicht dazu, dass im Kassenbereich da eine Flut von Cannabis-Medikation aufkommt, wie einige Medien dann berichten, dass es dann alles Kiffen auf Kasse wird. Also das haben wir in unseren Zahlen gar nicht gesehen. Ich glaube, die Kassen würden wahrscheinlich auch sagen, dass der Anstieg im GKV-Bereich jetzt nicht so hoch ist, ne? Also das hat sich aus meiner Sicht nicht viel verändert. Aber was sich verändert hat, ist nochmal die Betrachtungsweise der Ärzte. Das heißt, die Ärzte merken natürlich auch, dass viel getan wird, es wird viel vereinfacht, ne? Also kein Betäubungsmittel mehr, Rezept mehr, weniger Stigmatisierung, weniger Bürokratie. Jetzt mit dem GBA-Beschluss nochmal eine neue Perspektive auf das Thema. Das heißt, die nehmen das schon wahr, aber wir müssen schon eher darüber nachdenken oder müssen in Betracht ziehen, dass das eher Nuancen sind, die sich jetzt hier verbessern. Ne? Das ist also für einen Arzt keine Revolution. Der hat ja, weiß ich nicht, wie viel, 6.000 Patienten, 5.000, 3.000 Patienten im Monat. Davon sind vielleicht 20, 30 Cannabis-Patienten. Das heißt, das ist jetzt für den jetzt, ne, in seinem Gesamtarbeitsalltag jetzt vielleicht nicht so die Riesengeschichte. Und insofern beobachtet der das, glaube ich. Und das sind so für die meisten Ärzte in der Masse aus meiner Sicht so die wahrgenommene Verhaltenstätigkeit ist einfach dieses verstärkte Beobachten, das positive Wahrnehmung von positiver Veränderung, aber immer noch mit Bedacht agieren. Das heißt, jeder Arzt guckt sich immer noch an, wie krank ist der denn, was braucht der denn, was ist die alternative Schulmedizin, was sind die Schularzneimittel. Und dann überlegt er genauso wie früher, kann Cannabis eine Verbesserung herbeiführen oder ist es genauso gut wie was anderes, wie ein Ibuprofen. So, und wenn er dazu kommt, dass Cannabis tatsächlich eine Verbesserung ist, dann wird das auch weiterhin verschreiben. Ne? Also dann verteidigt er das auch. Und so soll es ja auch sein.
Auf jeden Fall. Insofern hat sich ja an der Arzneimittelrichtlinie für cannabinoidhaltige Arzneimittel, wie es so schön heißt, hat sich ja nichts geändert. Matthias, ich danke dir. Ich glaube, es ist eines sehr deutlich geworden, dass da doch noch einige, ja nicht unbedingt Unsicherheiten, nennen wir es wirklich Herausforderungen, im Raum stehen, dass wir so ein bisschen gespannt auf das nächste Jahr auch schauen. Eins wird sicher sein, es ist nach wie vor ein sehr dynamischer, sich entwickelnder Markt. Und ja, ich denke, wir werden die Herausforderungen annehmen und wie du so schön sagst, damit daran lernen und damit dann umgehen und handeln.
Sehr schön, so ist es.
Ich danke dir, dass du heute dabei warst.
Danke, bis dann, ciao.
Ciao. Das war's für unsere letzte Podcast-Folge des Jahres. Und was für ein Jahr es war. Wir hoffen, dass Ihnen unser Rückblick auf 2024 und die Einblicke in die Entwicklung und Herausforderungen in der Cannabisbranche gefallen haben. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken für das Interesse, entgegengebrachtes Feedback und dafür, dass Sie uns durch dieses aufregende Jahr begleitet haben. Während wir das aktuelle Jahr abschließen, blicken wir voller Vorfreude in die Zukunft. 2025 steht vor der Tür und wir können es kaum erwarten, Sie auch im neuen Jahr mit spannenden Themen, inspirierenden Gesprächen und frischen Perspektiven zu begleiten. Bis dahin wünschen wir allen eine erholsame Zeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören uns 2025 wieder. Bis bald.